Der Tours Podcast. Sei du selbst, die Veränderung, von der du träumst.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, der zweiten, um genau zu sein, des Tours Podcast. Ich bin Daniel John Riedel und freue mich, dass ich heute Marina Löwe hier zu Gast habe. Marina ist Talent-, Team- und Unternehmensentwicklerin und unser Thema heute ist Achtsamkeit, die Ausrede für den Ego-Trip? Manche sagen, es ist ein Buzzword, andere sagen, nein, das ist tatsächlich ein lebensveränderndes Prinzip. Marina, erzähl doch mal ein paar Sätze einfach zu dir. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem ganzen Thema Achtsamkeit gekommen, beziehungsweise was treibt dich heute eigentlich in diesem Podcast?
Ich bin von Haus aus Arbeits- und Organisationspsychologin. Ich bin seit guten 15 Jahren Mutter. Mein Sohn wird im Sommer 16 und was treibt mich in den Podcast? Das eine ist, dass ich schon lange mit Bewegung in Unternehmen zugange bin und über euch bei Tours gefunden habe, welche Wege hast du außerhalb von Unternehmen auch, um aktiv zu sein? Wie gestaltet man Bewegung? Und das hat mich bei dir besonders angesprochen. Wie erzeugst du einen Sog für andere? Und was ist der Unterschied, das in einem Unternehmen zu machen und das auch privat zu machen? Und wie kommt es, dass sich manchmal Menschen in ihrer Freizeit so wahnsinnig engagieren und von sich beschreiben, dass sie im Job frustriert sind? Und das ist so das, was mich umgetrieben hat, zu sagen, wie kann ich diesen Tours-Gedanken aus der Bewegung, die du gestartet hast für die Stadt, weitertragen oder auch verbinden mit dem Unternehmensgedanken? Und ich merke bei mir selber, dass wenn ich tun will, wenn ich für andere da sein will, und das habe ich an mehreren Stellen in meinem Leben festgestellt, dann geht das nur, wenn ich für mich selber gucke, was brauche ich denn, um im Tours-Modus zu sein. Und da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, wo ich gemerkt habe, da war Achtsamkeit für mich extrem hilfreich, um mich einfach für andere da sein lassen zu können. Ich habe über meine Familie, über das Umfeld, was mich auch im Arbeitsleben begleitet hat, eigentlich schon viel länger Kontakt mit Achtsamkeit, als mir das vorher klar war. Es ist dadurch, dass es jetzt ein Hype ist oder ein Begriff, den du überall findest, einfach viel konkreter geworden. Wo habe ich in Teamentwicklungen oder im Coaching eigentlich immer auch schon Mindfulness-Aspekte drin gehabt? Und ich glaube, was wir vor allen Dingen gerade haben, ist eine neue Versprachlichung davon. Und meine eigene Begeisterung liegt darin, dass ich merke, was macht das für einen Unterschied, wenn du zum einen reflektierst und die kognitiven Tools hast, die wir haben, die Modelle anwendest oder so in der Selbstreflexion bist oder obendrauf auch noch mehr in diese Innenschau gehst. Es gibt auch den Begriff Introspektion.
Okay, den habe ich noch nie gehört.
Dafür.
Was ist das? Introspektion?
Introspektion ist genau das, dieses Innehalten, die Innenschau, das nach innen kehren. Ist auch ein Begriff, den man aus der Therapie oder aus dem Coaching kennt. Also im Grunde genommen hast du häufig neue Begrifflichkeiten oder einen neuen Schwerpunkt für Begriffe, die aber durchaus Methoden beschreiben, die wir schon länger anwenden in dem Bereich oder wo viele schon lange mit unterwegs sind.
Das heißt, du würdest sagen, da wurde das Rad eigentlich auch nicht neu erfunden, sondern du hast gerade gesagt, man hat jetzt eine Versprachlichung, man hat sich sozusagen jetzt auf einen Begriff geeinigt, der Themen und Prozesse oder Prinzipien, nach denen man arbeitet und denkt, irgendwie jetzt in eine Form gießt.
Ja, und es bekommt schon mehr Struktur unter dem Begriff. Ich komme wirklich ganz frisch von der Mindful Leadership Konferenz in Stuttgart gerade zurück und merke, dass es hilfreich ist, die Konzepte nochmal klarer einfach vor Augen zu haben. Wo haben wir ein gemeinsames Verständnis? Was sind auch andere Aspekte, die mit reinspielen? Also wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann sind wir sehr nah am Thema Stressmanagement zum Beispiel dran. Wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann kommt schnell die Verbindung zum agilen Arbeiten auf. Warum? Weil du an all den Stellen dich damit beschäftigst, wie können wir eine gewisse Haltung haben? Wie können wir einen gewissen Umgang finden mit Dingen? Und da hast du selten losgelöste Konzepte, sondern die sind ganz schnell an artverwandten Konzepten dran oder an Elementen, die gerade eben auch sehr präsent sind für viele. So wie agiles Mindset. Was heißt Mindset? Wie entwickle ich überhaupt so ein ominöses Mindset? Und Achtsamkeit bekommt da gerade auch nochmal eine ganz besondere Relevanz.
Was sind die zwei Kernpunkte, die du jetzt ganz frisch, wo du gerade von da kommst, die du da mitbringst? Was trägst du jetzt seit der Fahrt hierher von der Mindful Leadership Konferenz mit dir rum?
Dass es immer mehr Leute sind, die die Motivation haben, das zu verbreiten und die Grundgedanken, die dahinter stecken, zu verteilen. Und dass die Leute, die sich damit beschäftigen, kennzeichnet, dass es leicht ist, sich gemeinsam wertschätzend zu begegnen. Also das ist mir besonders hängen geblieben, wie viel Herzlichkeit da ist, wie viel Begeisterung für das Thema und auch gleichzeitig, um ganz ehrlich zu sein, wie viel Herausforderung, weil das sind alles Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir wissen, wie wichtig das ist, innezuhalten. Und wir hatten bei einer Gruppenübung zum Schluss nur noch begrenzt Zeit und wir haben das gleiche Muster, den gleichen Automatismus gehabt. Es ist so unfassbar schwer, sich nicht zu freuen über ein volles Flipchart, wo ganz viel steht, sondern stattdessen zu sagen, Moment mal, steht denn da das Richtige? Ist das stimmig, was da steht? Stimmt das? Und dass das beste Ergebnis nicht immer dadurch kommt, dass du viel machst, sondern manchmal durch die Frage, machen wir eigentlich gerade das Richtige? Sind wir auf dem richtigen Weg? Das ist besonders hängen geblieben gerade nochmal.
Wie kommst du, also dieser Punkt, viel zu machen versus das Richtige zu machen, manchmal ist es vielleicht gar nicht versus, aber manchmal fühlt es sich so an und vielleicht ist es manchmal auch richtig. Was glaubst du, was brauchen wir dafür, um zu erkennen, ob wir gerade das Richtige tun oder ob wir einfach nur tun? Weil gerade bei dem Thema tu es, läge der Gedanke jetzt relativ nah, dass man zwischendurch auch einfach völlig übertreibt, völlig überdreht, einfach völlig an den falschen Punkten tu es anwendet. Wie kommt man zu dem Punkt, dass man weiß, man tut das Richtige?
Schwierig im Alltag ist das Innehalten. Und ich ertappe mich da selber bei, ich bin der Master auf Multitasking, definitiv, weil ich war mit 21 Mutter, ich habe studiert, ich hatte immer 3 Nebenjobs und parallel dann noch Bock auf Sport oder ich kann mich einfach für wahnsinnig viele Sachen begeistern. Ob das von Krav Maga oder Fitnessboxen hin zu Yoga, da ist alles dabei und ich finde das alles spannend. Ich könnte noch zig Sprachen oder Instrumente lernen und merke, wenn du so gelernt hast, was der Vorteil davon ist, Multitasking zu machen, keine Leerfahrten. Wenn ich vom Bad in die Küche gehe, habe ich irgendwas mit. Wenn ich wieder zurückgehe, nehme ich wieder was mit. Ich stelle mir Sachen schon in den Weg, damit ich nicht vergesse, das mitzunehmen. Und darin bist du irgendwann so gut, dass du teilweise vergisst, wahrzunehmen. Es ist schön, dass ich heute viel gemacht habe, aber habe ich eigentlich die Sachen gemacht, die ich mir vorgenommen habe und die wichtig waren? Oder war ich einfach nur wirklich sehr beschäftigt? Und da habe ich über die letzten Monate nochmal besser verstanden, auch über die Studien, die da sind. Das ist eine Sucht, viel zu machen, weil es Dopamin ausschüttet. Jedes Mal, wenn du einen Punkt auf der To-Do-Liste abhakst, ist es wahnsinnig, wie sagt man, du hast ein internes Belohnungssystem ablaufen, wie beim Rauchen oder bei anderen Süchten. Das pusht dich und gibt dir den nächsten Adrenalinkick, wenn du dann das nächste abgearbeitet hast. Das heißt, dieses Beschäftigtsein an sich ist was, wo wir schnell in eine Sucht verfallen. Und wenn ich dann an eine für mich sehr irritierende Studie denke, stell dir vor, du wirst gebeten, für ein Experiment eine Weile in einem leeren Raum zu warten. Da ist nichts. Du hast auch kein Smartphone dabei, da sind keine Zeitschriften. Es ist ein leerer Raum und man bittet dich, da einfach nur eine Weile zu sitzen und nachzudenken. So ungefähr 7 bis 15 Minuten. Warte, da ist doch was in dem Raum, nämlich ein Elektroschocker. Und man hat dich Wochen vorher gefragt, beim Testen der Elektroschocks und anderer Varianten, was findest du besonders unangenehm und wie unangenehm ist das? Ja, ich wäre bereit, Geld zu bezahlen, wenn ich nicht die Elektroschocks bekomme. Hast du vorher gesagt. Jetzt sitzt du in diesem Raum und bist nur mit dir selber konfrontiert. Wie kann das sein, dass der Großteil der Leute, die in dem Raum warten mussten, sich lieber elektrogeschockt haben, als einfach nur zu sitzen und zu warten? Ein Mann hat sich 190 Mal selber elektrogeschockt. Und dann ist die Frage, warum machen wir das?
Wenn man nicht gewohnt ist, sich hinzusetzen und zu sagen, ich denke jetzt über irgendwas nach oder ich reflektiere jetzt irgendwas, vielleicht auch, weil es ja natürlich auch herausfordernd ist, weil wenn man sich die Zeit nimmt, sich zu reflektieren, man vielleicht auch bemerkt, boah, ich bin gar nicht so glücklich, wie ich vielleicht vorhatte zu sein oder so, ja. Und dann lenke ich mich ab durch irgendwas, ob es jetzt Elektroschocks sein müssen oder irgendwas anderes. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass viele Dinge von denen, die ich mache in meinem Alltag, womöglich sogar einige Dinge, die wir innerhalb von Tues machen oder womöglich sogar der Grundgedanke, warum es Tues überhaupt gibt, vielleicht ist das auch ein Ablenkungsmanöver von irgendeinem Defizit, was ich habe, keine Ahnung, von irgendwas, ja, irgendwas muss ich ja machen. Ja, mit irgendwas möchte ich ja was gestalten, irgendwas möchte ich ja hinterlassen. Also für mich ist die Frage, vom Ergebnis her zu denken, glaubst du, dass wir grundsätzlich erstmal wirklich uns in diese Ruhe oder in diese Fähigkeit versetzen müssen, komplett zu reflektieren, ob das alles richtig ist, was wir tun, etc.? Oder ob es nicht manchmal auch Sinn macht, vom Ergebnis her zu denken und zu sagen, ganz unabhängig davon, warum ich die Dinge jetzt gerade tue, die ich tue, wenn sie einen positiven Effekt haben auf mich, meine Umwelt etc., dann sind sie erstmal okay. Also wo ist da der, wie viel Achtsamkeit brauchen wir versus wie viel Bewusstsein auch darüber, naja, der perfekte Mensch, der immer perfekt, also der immer bei sich ist, diesen Modus werden wir vielleicht nicht erreichen. Also ich zumindest werde den, glaube ich, nicht erreichen.
Ich auch nicht.
Und weil ich teilweise akzeptiere, dass ich den nicht erreiche, sage ich, okay, dann arbeite ich mit dem Skillset, mit den Defiziten und den Stärken, die ich habe und gucke, dass ich das Beste draus mache. Klingt ja jetzt sehr banal, aber kann man das Thema oder kann man das, was ich gerade sage, irgendwie in das Thema Achtsamkeit versus, du hast es vorhin im persönlichen Gespräch auch nochmal gesagt, Achtsamkeit versus Achtlosigkeit, kann man das da irgendwie einordnen?
Ja, und ich meine, das, was du gerade sagst, setzt ja voraus, dass du für dich schon eine Ahnung davon hast, was du als gutes Ergebnis empfindest. Mhm. Und das ist ja ein Punkt, wo es bei ganz vielen schon anfängt. Was ist denn für dich ein gutes Ergebnis? Was ist denn was, wo du sagst, das war heute ein guter Tag, weil das ein gutes Ergebnis hatte? Mhm. Oder das, was ich getan habe, führt dazu, dass am Ende irgendwas gut ist. Und ich glaube, dass wir manchmal gar nicht so richtig ein Gefühl dafür haben, was ist denn für uns eigentlich gerade ein gutes Ergebnis? Sondern wir machen manchmal. Mhm. Ja? Und das können Phasen im Leben sein, wo jemand plötzlich merkt, ja, du, ich war studieren und dann habe ich die erste Karriereleiter genommen und dann die nächste Stufe und die nächste und ein größeres Haus und das erste und das zweite Kind und jetzt bin ich an einem Punkt und frage mich, sag mal, ist es das eigentlich? Und ich merke, ich habe Tinnitus, vielleicht habe ich auch noch einen Augeninfarkt oder chronische Magenprobleme und irgendwie weiß ich gar nicht mal, wo ich ansetzen soll. Wenn wir einfach nur da sitzen und in Gedanken sind, dann sind wir meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also bei irgendwas, was vorgestern oder letzte Woche oder vor 2 Jahren war oder das, was sein könnte. Und dann ist es seltener ein positives Ausmalen von Dingen oder es sei denn, du bist verliebt oder ein positives Schwelgen in Erinnerung, sondern wir sind häufig eher am Grübeln und machen uns Gedanken und Sorgen. Und damit sind wir tendenziell nicht glücklicher, als wenn wir beschäftigt sind. Deshalb sind wir so gerne beschäftigt. Mhm. Langeweile ist nicht das gleiche wie Achtsamkeit. Und was du beim achtsamen Innehalten eher trainierst, und es ist Training, es ist ein mentales Training, wovon wir hier sprechen, ist mehr im Moment zu sein. Wie bist du jetzt da? Bist du jetzt hier oder bist du schon wieder bei der Einkaufsliste oder bei dem Meeting letzte Woche?
Und das dann auch bewusst abzustellen und sich sozusagen, auch wenn es jetzt ein hartes Wort ist, aber sich zu zwingen, zu sagen, okay, nee, das Handy kommt jetzt weg und die Einkaufsliste kommt jetzt weg. Und selbst der Gedanke an die Einkaufsliste kommt jetzt weg. Erstmal macht es ja das Gefühl von, ich leere mich jetzt gerade aus. Mhm. Und habe davor ehrlich gesagt dann auch ein bisschen Angst, weil womöglich dann das Unterbewusstsein hochkommt. Aber das ist das, was du sagst. Eigentlich, das Training geht eigentlich darum, alles, was so akut da ist, im Vordergrund passiert, auszublenden und zu sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich bin, einfach nur als Mensch, in der Physis, in der Psyche, wie auch immer, so jetzt in diesem Moment, in diesem Raum, zu diesem Zeitpunkt, Punkt.
Mhm, und das geht schon sehr weit. Ne? Okay. Also gerade für jemanden, der einsteigt, weil das ist ja immer die Frage, wo bist du gerade? Mhm. Und fängst du dann jetzt an, dich mal 3 Tage nur mit dir selber auseinanderzusetzen und einfach nur anzugucken, was hochkommt? Da sind wir ja eher auch bei Therapie. Sondern du kannst nicht den ganzen Tag achtsam sein. Es sei denn, du bist vielleicht im Kloster und über Jahrzehnte trainiert. Aber ansonsten ist das unheimlich schwierig, nur im Moment zu sein. Aber wo hast du vielleicht mal 10 Minuten am Tag und nimmst dir einen Punkt, auf den du deine Aufmerksamkeit richtest? Weil dieses mentale Training, Achtsamkeit, ist eine Aufmerksamkeitslenkung, eine Form des Bewusstseins, der Bewusstheit. Mhm. Und eines der banalsten Dinge, die ich da kenne, deshalb hört man das so oft, ist der Atem. Und das ist was, wo du merken kannst, auch bei dir selber, mache ich Fortschritte? Wie geht's mir eigentlich damit? Kann ich zum Beispiel beim Ein- und Ausatmen immer mitzählen bis 10 und dann fange ich wieder bei 1 an. Ist eine sehr einfache Art festzustellen, wo ist mein Konzentrationslevel eigentlich. Wenn du zum Beispiel mal überlegst, bei mir war es am Anfang auch so 1, 2, warte mal, die Wäsche ist gleich fertig, die musst du nochmal im Aufhängen an, wieder verstanden. Von vorne. Dann bist du wieder bei 1. Also schaffst du es bis 10 oder bist du irgendwann bei 16? Moment mal, da war ich unachtsam. Also wieder zurück zu 1. Und das ist was Einfaches, wo du auch merken kannst, wie beim Sport, Achtsamkeit ist Training. Ja. Nämlich jedes Mal, wenn ich merke, ich bin mit den Gedanken wieder gewandert, gehe ich wieder zurück.
Ja.
Ich brauche auch nicht schimpfen und sagen, was wieder bei der Einkaufsliste.
Ja.
Auch das ist Training. Ja, meine Aufmerksamkeit ist zwischendurch weg. Und mir fällt es auf und dann gehe ich wieder zurück.
Was bringt mir das, was du mit Achtsamkeit erlebt hast, das, was du auch hinsichtlich Unternehmensentwicklung, Team- und Talententwicklung, hinsichtlich Achtsamkeit weitergibst, trainierst ja auch wahrscheinlich mit den Leuten. Wo machst du die Erfahrung, dass das, was du den Leuten individuell gibst und trainierst, dann auch dazu führt, dass ihr Umfeld davon etwas hat und nicht nur sie selber? Oder härter ausgedrückt, was hilft mir deine Entwicklung beim Thema Achtsamkeit?
Also dir hilft es insofern, als dass ich es natürlich besser vermitteln kann, wenn ich selber weiß, wie es dir auf deinem Stuhl vermutlich gerade geht. Und ich glaube, da ist es manchmal auch hilfreich, dass du noch nicht völlig in dir ruhst, sondern dass du selber auch weißt, ja, das ist hartes Training, das ist wie Marathon laufen wollen, das machst du nicht mal eben, sondern das sind kleine Schritte und das ist regelmäßiges Training, es ist Disziplin und das kann ich nachvollziehen, dass das schwierig ist, gerade wenn man einen durchgetakteten Alltag hat, weil du hast als Führungskraft gerade auf bestimmten Ebenen nicht mal eben Zeit rumliegen, sondern in der Regel musst du dir die irgendwo schaffen in deinem Kalender. Was das bringt für die Leute ist Folgendes. Ich sehe zum Beispiel, dass dieses Innehalten in Workshops, da ist es was, wo ich das manchmal gar nicht Achtsamkeit nenne, sondern nehmen wir ein Meeting, wo wir Kollegen hatten aus unterschiedlichen Nationalitäten und die Köpfe wurden sich heiß geredet an einem Punkt. Es ging um Kennzahlen und was das bedeutet. Und was du dir vorstellen kannst, ist, da ist gerade Druck, Preisdruck. Das heißt, die wissen, wir müssen hier liefern, aber wir wissen nicht wie. Und ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wie ich das als Führungskraft mit meiner Mannschaft schaffen soll. Und dann hast du eine hochgepushte Diskussion, wo du merkst, man kommt nicht weiter, weil der eine seinen Standpunkt immer und immer wiederholt und der andere seinen auch immer und immer wieder. Also sage ich, okay, wir machen einen Cut, wir machen eine kurze Pause. Jeder kann mal einmal kurz raus an die frische Luft, dann kommen alle wieder rein. Das ist das Erste. Du bist aus dieser emotionalen Situation raus und dann habe ich mit denen wirklich Atemübungen gemacht.
Mhm.
Und wenn sie dann die Diskussion wieder aufnehmen und auf einmal schnell eine Lösung finden, die für alle passt, sage ich, okay, was ist jetzt passiert? Das ist eher die Art und Weise, wie ich teilweise kleinschrittig solche Sachen mit reinnehme und merke, die sehen, dass es einen Vorteil hat, eine Diskussion, wenn sie hochgefahren ist, nicht unbedingt fortzusetzen, sondern zwischendurch mal einen Cut zu machen und dass du mit den 5 Minuten Pause dir hinterher 50 Minuten Endlosdiskussion gespart hast, weil keiner mehr zuhören konnte, weil keiner mehr eine Lösung finden konnte, weil er einfach nur gestresst war.
Das Ergebnis von Achtsamkeit in dem Moment oder von dieser Übung wäre ja dann, um auf die Frage zurückzukommen, okay, was bringt das dann dem Umfeld, dass jetzt alle davon gewonnen haben, dass sich jeder individuell sozusagen darauf eingelassen hat, diese Übung zu machen. So, da kommen wir ja dann im Endeffekt von, okay, das individuelle Erleben von dieser Achtsamkeit oder dieser Übung führt im Ergebnis dazu, dass alle was davon haben, dass auch das Umfeld davon gewinnt.
Genau, der Einzelne ist wieder handlungsfähig und in der Gruppe hast du einfach weniger Konflikte.
Wir haben im Vorfeld noch darüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ich reagiere auf etwas und ich gestalte etwas. So, und gestalten ist ja tatsächlich für mich immer so ein Begriff von, da ist nichts. Und jetzt wird was geschaffen, jetzt wird was kreiert, jetzt wird was gestaltet. Oder vielleicht ist da etwas, aber es ist überhaupt nicht in der Form und das muss gestaltet werden. Was versetzt uns denn in einer Zeit, in der wir einerseits völligen Informationsoverload haben, wir kriegen zu jeder Zeit alles mit, ob es gerade in den USA ist, ob eine Mauer gebaut werden soll, ob in China irgendjemand verurteilt wird und rechts und links ein Nachbar stirbt oder in Berlin irgendeine Entführung stattgefunden hat oder jemand vermisst wird. Wir sind ja völlig zu. Und in dem Moment, wo ich jetzt noch 10 andere Sachen aufzählen könnte, die jetzt gerade in meinem Kopf sind, sitzen wir hier und führen dieses Podcast-Gespräch. Was bringt uns in die Lage, überhaupt gestalten zu können, weil für Gestaltung braucht man ja Ruhe, für Gestaltung braucht man Konzentration, für Gestaltung braucht man Kreativität. Und Kreativität passiert im besten Fall in einem Raum, in dem man sich wohlfühlt, in einer Situation, in der man frei ist. Wie kommt man zu diesem Moment, gestalten zu können?
Also ein Ding, was mir gerade auffällt, du hast gesagt, für Gestaltung braucht man ja Ruhe. Ja, du brauchst für Gestaltung auch Energie. Also die Frage ist eher, was ist das, was dir ermöglicht, den richtigen Modus zu finden? Und du hast das bei einem der Inspiration Brunches mal gesagt, was ist deine Idee, für die du gehst und dann geh? Wenn ich 100.000 Ideen habe, ist es unheimlich schwer, für ein Ding zu gehen, weil dann gehe ich für alles ein bisschen. Und das ist auch was, wo ich merke, das ist eine meiner persönlich größten Herausforderungen. Wie kann ich das eine Ding finden, für das ich stehe? Bin ich alles für jeden oder bin ich für eine Sache derjenige, der sagt, hier gehe ich voran? Und das ging mir am Anfang bei Tools bei euch ja auch so, dass ich gesagt habe, boah, Generationen verbinden, wichtiges Thema. Zu Hause, Weihnachten zu Hause, Elephant Rock, was ist meins? Und dann zu merken, okay, ich habe meins. Meins ist in Unternehmen was bewegen, weil ich da einen großen Hebel für mich sehe. Bedeutet das, dass ich blind bin für die anderen Themen? Nein. Aber ich kann mich nicht für Generationen verbinden, engagieren und im gleichen Maße für die Kids und mit euch mitlaufen und mit, dann verteile ich meine Energie so breit, dass sie nirgendwo voll ankommt.
Ja, verstanden.
Und das ist wahrscheinlich eher das. Wie kriege ich den Modus hin, genug Energie zum Gestalten zu haben? Wahrnehmen, was gibt's an Themen? Aber wenn du alle Themen dir anguckst, du kannst ja nicht dich mit Trump befassen und gleichzeitig mit China und dann auch noch vor deiner Tür das Plastik einsammeln und für Gott und die Welt da sein. Dann bist du am Ende eigentlich für niemanden richtig da.
Also sich auch zu fokussieren und zu sagen, ich bin jetzt nicht alleine hier, um alles zu klären, was auf mich einströmt, sondern ich entscheide mich grundsätzlich, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich entscheide mich in dieser Verantwortungsübernahme auch, mich zu fokussieren und zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt einer von 7 Milliarden Menschen die Welt retten muss, ja, sondern vielleicht ist, das wäre jetzt genau wieder so ein Punkt, der dann achtsam ist, ne? Achtsam mit dir selbst gegenüber, um überhaupt mit dem Umfeld dann auch arbeiten zu können, beziehungsweise einen positiven Effekt aufs Umfeld zu haben.
Und dann sind wir bei deinem Punkt, ist das eine Ausrede für den Ego-Trip?
Korrekt.
Ist es Ego-Trip, wenn man Nein sagt zu Dingen? Und ich glaube, dass gerade Menschen, die eine Weile Schwierigkeiten hatten, auf sich selbst zu achten oder Grenzen zu wahren, dass die, wenn sie verstanden haben, was Achtsamkeit für sie bedeutet oder sie kommen aus einem Retreat oder vom Coaching, dass die manchmal auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Nein, das mache ich nicht mehr und das ist jetzt meine Grenze und hier brauche ich jetzt Zeit für mich. Ist ja super. Und manchmal braucht es das andere Extrem eine Weile, um zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mich auspendeln kann. Und wenn du Leute suchen würdest für deine Projekte und sagen würdest, Mensch, aber das ist doch, wie kann man denn damit leben, dass es Kinder gibt, denen nicht geholfen wird? Ja, weil du eben nicht für jedes Thema, nicht für jedes Kind da sein kannst, sondern weil es auch kraftvoll sein kann, zu bestimmten Themen Nein zu sagen, weil du sagst, ich habe meine Themen hier, auf die gucke ich und ich will da meine Energie voll reinstecken. Und es ist unangenehm, zu anderen Sachen dann Nein zu sagen, aber es kann für dich vielleicht sinnvoller sein.
Was glaubst du, wie hoch ist der Anteil der Menschen, die den Begriff Achtsamkeit für sich verwenden, um sich eigentlich zu entkoppeln aus der Verantwortung ihrem Umfeld gegenüber, versus den Menschen, die das Thema Achtsamkeit so betrachten wie du, nämlich sich immer wieder zu reflektieren, ja, es geht darum, dass ich bei mir bin und aus diesem Bei-mir-Sein heraus geht es darum, dass ich Teil des Kollektivs bin, das mich umgibt.
Das klingt auch ein bisschen nach einer Suggestivfrage, nämlich, dass es ja diese beiden Gruppen gibt, dass es
gibt
Leute
es nicht?
Gibt, die Achtsamkeit nutzen, um sich zu entkoppeln.
Ja. Ich empfinde es so.
Da habe ich ja gesagt, das ist ein schöner Punkt, um es drüber zu diskutieren, weil die Frage ist, ist das so oder empfindest du das so? Weil was mir auch auffällt, dass ich Leute im Coaching habe, die hinterher das Feedback bekommen, sie wären jetzt egoistisch, weil sie für bestimmte Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen, für die sie zum Beispiel vorher zur Verfügung gestanden haben. Und dann kann es auf bestimmte Leute so wirken, als wäre das ein, der entkoppelt sich jetzt gerade und kümmert sich nur noch um sich.
Also würdest du sagen, die Frage ist nicht berechtigt, weil das ein reines Empfinden von mir ist und es diese Gruppe eigentlich nicht in einer kritischen Masse gibt.
Ich stelle das nur in Frage und
Du musst ja die Frage beantworten, wie hoch der Anteil ist.
Na, ich würde mich selber vielleicht zu der Gruppe zählen sogar an manchen Stellen, weil ich das bei mir selber wahrnehme. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich merke, jetzt gerade ist es zu viel. Es gibt Punkte, da musst du dich wieder rausnehmen. Und da musst du gucken, dass du gerade weniger für andere da bist, weil du kannst es nicht mehr. Ich konnte es eine Zeit lang nicht mehr. Und ich glaube, in so Momente kann man immer mal wieder reinlaufen, wo man merkt, ich mache gerade wieder so viel, was kurzfristig funktioniert, aber das Tempo kann ich nicht fortlaufend bringen.
Der Podcast hat den Satz, sei du selbst die Veränderung, von der du träumst. Du hast jetzt über Achtsamkeit deinen Weg dahin gesprochen. Du hast über das gesprochen, wie du ja auch ganz konkret Übungen, jetzt ein Beispiel, Übungen mit Unternehmen machst, mit Managern machst, mit Führungskräften machst, mit Gruppen machst. Du hast darüber gesprochen, okay, wie kann das individuelle Erfahren von Achtsamkeit oder diesen Übungen und diesem Training vor allen Dingen dann auch übertragen werden, okay, was hat mein Umfeld davon? Du hast über Zeit für dich gesprochen, also vor allen Dingen diesen spannenden Punkt auch einfach zuzugeben, dass nur weil nach außen hin, von außen hin betrachtet oder von außen her betrachtet, manchmal das so aussieht, du bist jetzt egoistisch, dass am Ende des Tages die ehrliche Antwort ist so, ja, mag sein, dass das nach außen so wirkt, aber ich muss ja gesund bleiben. Also ich kann ja nicht überdrehen, sondern ich muss mich rausnehmen. Halte ich für einen der spannendsten Punkte, weil er eigentlich herausfordert, im Gespräch zu sein darüber. Weil du kannst ja gar nicht verhindern, dass in dem Moment, wo du jemanden, der bisher ja dir nichts getan hat, sondern einfach dich um Hilfe gebeten hat und du immer da warst und jetzt auf einmal beantwortest du dieses Hilfesuchen mit Nein, dass das ohne einen Dialog darüber, warum du Nein sagst und warum du vorher Ja gesagt hast, zu Missverständnissen führt, ist ja eigentlich vorprogrammiert. Mhm. Ne? Also vielleicht sollte ich da auch bei den Leuten, wo ich das denke, oder bei den Gruppen, wo ich das denke, vielleicht ist es die Herausforderung oder Inspiration, in Dialog zu gehen, um mal zu sagen, was da eigentlich rüberkommt, um vielleicht zu erfahren, was steckt dahinter. Sei du selbst die Veränderung, von der du träumst. Ich bin jetzt Podcast-Hörer, ich habe jetzt was zum Thema Achtsamkeit gehört, ich habe gehört, was du dazu machst. Ich selber spüre bei mir, dass mich das Thema Achtsamkeit nicht nur als Begriff, sondern tatsächlich als Herausforderung irgendwie anspricht. Ich möchte achtsamer mit mir selber, mit meiner Familie, mit meinem Umfeld, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Job, mit meiner Zeit, mit meiner Energie umgehen. Mhm. Welche drei Punkte empfiehlst du mir als Hörer jetzt dieses Podcast, mich diesem ganzen Thema zu nähern?
Da Achtsamkeit ein weites Feld ist, finde ich diese pauschalen Sachen durchaus eine Herausforderung, weil die Frage ist immer, was willst du denn? Da sind wir wieder beim Ergebnis, wo du fragst, okay, wo soll es denn eigentlich hingehen? Oder die Frage, where's the pain, where's the gain? Also wo tut es mir weh und wo wäre mein Mehrwert? Fange ich mal an. Ein Aspekt von Achtsamkeit ist, dass es eine Aufmerksamkeitslenkung ist oder auch eine Frage, wie gut kann ich meinen Fokus halten auf einen Punkt? Dann wäre ein einfacher Einstieg der Fokus auf den Atem, über den wir gesprochen haben. Das kannst du einfach für dich machen oder du nimmst eine von den unzähligen Apps, die es dazu gibt, die das schön runterbrechen auf 10 Minuten, wie Headspace oder Balloon oder Seven Mind. Da kommt gerade ständig irgendwas Neues.
Hashtag Werbung.
Oder auf YouTube findest du irgendwelche Sachen. Das wäre eins, deine Aufmerksamkeit zu stärken, weil du merkst, mir fällt es schwer, bei einer Sache zu bleiben. Das zweite ist, Achtsamkeit hat neben der Aufmerksamkeit auch was mit Offenheit und Akzeptanz zu tun. Das heißt, dann ist es ein Training, wo du zum Beispiel, ich mach's mal greifbar, die Übung machen kannst, wenn ich die 10 Minuten am Tag mir nehme, dann gucke ich, dass ich mehr und mehr die Gedanken und Gefühle, die da sind, loslassen kann. Mir hat jemand gesagt, Marina, ich habe am Anfang nie verstanden, was du meinst. Das hat eine Weile gebraucht. Mhm. Ja, das braucht es. Zu lernen, dass du wie auf einem Berg sitzt und es ist ein banales Bild, aber besser kann ich es nicht beschreiben. Die Gedanken kommen vorbei, wie Autos auf der Autobahn zum Beispiel, aber du guckst sie dir mit etwas Abstand an und sagst, ein Gedanke, noch ein Gedanke. Und alleine das Labeln ist was, wo wir wissenschaftlich wissen, das ist das Erste, was hilft. Du sagst, das ist ein Gedanke, das ist ein Gefühl. Es hilft dir, etwas mehr Abstand dazu zu bekommen und nicht mehr zwischen den Autos wie ein Bekloppter hin und her zu rennen. Das wäre das Zweite. Das Dritte, da bist du bei Offenheit und Akzeptanz gegenüber auch anderen, wo du sagst, ich mag gerne Mitgefühl weiter ausbauen, weil ich merke, das eine ist Mitgefühl mit mir selber. Ich bin manchmal recht harsch mit mir, vielleicht im inneren Dialog durchaus hart. Mann, was hast du jetzt schon wieder? Das hättest du aber. Aber ich merke auch im Umgang mit anderen, würde ich mir gerne mehr Mitgefühl wünschen. Dann kannst du auch das trainieren und sagen, okay, ich nehme mir in den 10 Minuten Zeit und trainiere dieses mitfühlende Gefühl mir selber gegenüber. Das sind unterschiedliche Aspekte, das alles nennt sich Achtsamkeit, aber es hat ein anderes Ergebnis bis hin zu, wir sehen im Hirnscan, dass es andere Areale im Gehirn triggert.
Ja.
Von daher ist das durchaus eine relevante Frage, dich zu fragen, was will ich eigentlich, oder probier es aus, fang an mit dem Atem, guck, was das macht.
Vielen Dank dir, Marina, für den Moment. Was ich vor allen Dingen für mich mitnehme, ist, Dialog führt am Ende des Tages überhaupt erstmal zu der Wertschätzung der verschiedenen Positionen und zu dem Miteinander, in dem wir eigentlich alle leben wollen, was wir aber viel zu selten irgendwie selber auch mitgestalten. Deswegen bin ich dankbar, dass du deine Perspektive heute hier geteilt hast und teilen konntest. Vielen Dank dir, dass du da warst. Vielen Dank an jeden Hörer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr freut euch dann auf die nächste Tours-Podcast-Episode im kommenden Monat. Vielen Dank dir, Marina. Schön, dass du da warst.
Danke, tschüss. DJ.
Bis dann. Bye, bye.
Ciao.
Ciao.
Der Tours-Podcast. Sei du selbst, die Veränderung, von der du träumst.